wenn uns Netflix nicht Takeshis Castle gibt, dann gucken wir halt das. Ist besser als nichts. Ja.
Wie bei Horrorfilmen, in dem Kinder die Antagonisten sind, das vermeintlich Vertraute, Liebenswerte, das wird zur tödlichen Bedrohung.
Man muss ja polarisieren. Ja? Ich finde sie jetzt nicht besonders toll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, wir entziehen uns nicht dem Trend, denn
richtig.
Was 11 Millionen Menschen? 111 Millionen konnten schauen, muss auch für uns relevant sein.
Relevant, das war schön.
Ja. Relevant, ja. Wobei ich mir habe sagen lassen, der Netflix-Algorithmus erkennt nach 2 Minuten Schauens die Serie als gesehen.
Ach so, ja. Okay, ja. Aber auch aus unserem näheren Umfeld weiß ich, das haben jetzt schon einige gesehen und sind da auf die eine oder andere Weise sehr angetan oder angefasst davon.
Ja. Die Rede ist von Squid Game, Tintenfisch-Spiel. Ja.
Ich habe dein Interview gehört. Guter Beitrag.
Danke.
Domradio. Grüße gehen hier raus.
Grüße, Kollegen. Ja. Grüße an die Kollegen von domradio.de. Und wir haben uns schon in dem Interview, aber wir heute werden uns natürlich auch nicht der Frage entziehen können, was macht denn jetzt nun mal den Erfolg dieser Serie aus? Ich persönlich bin nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Ich habe jetzt mehrere Theorien, die seien mir jetzt mal gestattet, dass ich die am Anfang jetzt mal ausbreite. Danke.
Ich bin gespannt.
Danke. Die erste These ist die Takeshi Castle-These.
Ja, finde also ich sehr schön, ja. Ich bin ja ein Fan.
Ein nicht unerheblicher Teil der Netz-Community wünscht sich, dass Netflix die alten Folgen von Takeshis Castle, die Älteren unter uns werden sich erinnern, wieder zeigt. Und die denken sich jetzt, ja gut, wenn wir nicht Takeshis Castle kriegen, dann gucken wir eben das. Das ist besser als nix. Aber erklärt das Phänomen Squid Game nicht letztendlich. Und die Serie an sich ist, da mag man mir jetzt gerne widersprechen, aber man muss ja polarisieren. Ja, ich finde sie jetzt nicht besonders toll. Die Umsetzung, die Kamera, die Bilder, die Dialoge, die Charaktere sind jetzt nicht so geschrieben und so gestaltet, dass man sagt, das ist jetzt was wirklich Neues, das ist was Innovatives, das ist was, was mich vom Hocker reißt, das ist was, wo ich mitgehen kann. Selbst die Figuren, die bis zum Schluss übrig bleiben, ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt da irgendwie da voll reinfinden kann. Ja. Anschlussfähig wird das Ganze, vermute ich, eben auch bei jungen Menschen dadurch, dass es diese einfachen Spiele sind, die ja gespielt werden. Aha. Weil an irgendeinem Anknüpfungspunkt muss man ja andocken können, wenn man so eine Serie sieht. Und ich finde auch, dass das eben die interessanten Szenen sind, weil sie sich im Gegensatz zum Rest der Serie auch ästhetisch deutlich abheben. Mhm. Aber diese Spielsequenzen sind ja von der Sendezeit her eigentlich nur ein Bruchteil. Die meiste Zeit der Serie wird geredet. Ja, also die ist viel dialoglastiger, als man jetzt so vielleicht meinen könnte auf den ersten Blick oder wenn man jetzt nur den Klappentext gelesen hat. Aber diese Spielszenen, diese simplen Kinderspiele, die dort gespielt werden, sind auch in Räume gesetzt, auf Bühnen inszeniert. Ja. Wir sehen ja dann auch später in der Serie, dass es tatsächlich sich um Bühnen handelt, weil es dann eben prominente Zuschauer gibt, die da mit teilhaben. Und ich fühlte mich erinnert, oder tatsächlich hatte ich diesen Eindruck auch, aber ich habe es auch von anderen Leuten gehört, es hat so eine Handygame-Ästhetik. Mhm. So die knalligen Farben, diese komischen MC Escher-Treppen, wo die da rumlaufen. Das stimmt, ne? Das erinnert so ein bisschen dran, ne? An Monument Valley, was ich gerne immer gespielt habe, an andere Spiele. Und dann kam mir dann noch die Idee, natürlich ist es ja auch bei diesen ganzen Handyspielen, die es gibt, und da gibt es ja Legion, immer so, dass man so fantastische Summen an Goldmünzen oder Fantasiewährung einsammelt als Belohnung und als Boni. Und ich mich immer dann schon mal auch selber bei der Frage ertappt habe, wie toll das wäre, wenn das jetzt echtes Geld wäre. Und wenn ich dieses Level abschließe, dann kriege ich das auf mein Girokonto ausgezahlt, das, was jetzt hier so sich gerade angehäuft hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Zuschauerinnen und Zuschauer anknüpfen können, warum das so interessant ist, weil das, worauf wir jetzt noch zu sprechen kommen werden, die Kapitalismuskritik, die Kritik an der koreanischen Gesellschaft, das ist erstens nicht neu. Das haben wir vor 2 Jahren bei Parasite gesehen. Ein Meisterwerk an Film, den Oscar gewonnen für den besten nicht englischsprachigen Film seiner Zeit. Und wir stellen auch fest, dass jetzt Serien und Filme, die Kapitalismuskritik beinhalten, jetzt nicht per se Publikumsmagneten werden. Ja? Also das alleine kann es jetzt nicht sein.
Aber es ist im Moment wird das wieder viel gemacht. Ja?
Der aber Schacht wie gesagt, haben
wir auch schon mal besprochen.
Ja, aber auch der Schacht wurde viel gesehen, aber nicht von 111 Konten. Ja? So, wenn wir jetzt also der Frage nachgehen, warum ist ausgerechnet Squid Game so erfolgreich, glaube ich, das Argument, das ist eine gelungene Kapitalismuskritik, glaube ich nicht, dass das der große
Erfolg ist. Nee, das stimmt. Also da überschätzen wir unsere Mitmenschen wahrscheinlich ein bisschen, wenn wir das sagen. Sondern es ist auch möglich. So, jetzt, das ist gut. Ich sage, es ist ja auch möglich, dass das für die meisten einfach ein Gewaltporn ist. So,
ja, aber dafür, meine ich, sind diese Gewaltszenen, die sind zwar sehr explizit und sehr grafisch und sehr eindrücklich, alles richtig, aber eben im Vergleich oder im Verhältnis zu den anderen Strecken der Serie, zu den Dialogszenen, jetzt anders, als wenn ich mir jetzt einen Splatter-Movie angucken würde.
Sicherlich. Bei einem Splatter-Movie zieht aber was ich hier vielleicht auch versuchen wollen würde, stark zu machen. Du hast von der Ästhetik gesprochen. Diese Spielästhetik, die im Kontrast steht zu den übrigen Szenen. Meistens urban, viel dunkle Nachtszenen, gerne Regen. Der Großteil der Gewalt passiert nicht in diesen düsteren Szenen der sozusagen Wirklichkeit, sondern in diesen Spielen, die dann so knuffig sind, wie auf einem Spielplatz dargestellt oder diese riesige Puppe. Ich habe gelesen, die ist nachempfunden so einer berühmten Figur, die in Korea in den Lehrbüchern viel vorgekommen ist. Also was Vertrautes, was Kindliches, was vermeintlich Harmloses. Und das ist ein ähnlicher Mechanismus wie bei Horrorfilmen, in dem Kinder die Antagonisten sind. Das vermeintlich Vertraute, Liebenswerte, das wird zur tödlichen Bedrohung. Das hat schon mal einen gewissen Horrorreiz. Dann kommt dazu, und gerade wir Popcorn-Pilger machen ja immer stark, dass wir auch unterbewusst Bilder aufnehmen oder vermitteln. Und in diesem Fall, glaube ich, kommt dazu, dass diese Serie ja auch eine gewisse Unentrinnbarkeit ausstrahlt. Also die Leute, die draußen Schulden haben und teilweise, das haben wir auch gesehen, interessanterweise dieses Motiv immer, dass deine körperliche Unversehrtheit selbst dadurch in Gefahr ist, dass du Schulden hast. Die Leute können dem nicht entrinnen. Entweder in düsteren Welt da draußen spielen sie ein Spiel, bei dem sie nur das Produkt sind, oder sie gehen da rein, glauben, die große Chance zu haben, und das ist die Kapitalismuskritik, die Behauptung, jeder kann es schaffen, aber es schafft halt kaum einer, nämlich jeder hat die Möglichkeit, aber nicht alle können das, eigentlich sogar die wenigsten. Und dann gehen sie in diese Chance, diese vermeintliche Chance, das, was sie brauchen, um ihre Probleme zu lösen, ist sichtbar, ist fast auf Armeslänge und trotzdem unerreichbar. Das heißt, sie gehen da in eine vermeintliche Chance und die ist dann eigentlich nur das Gleiche in schneller und deutlicher und sichtbarer. Diese Unausweichlichkeit, die kann diese Serie dann doch ganz gut darstellen, finde ich.
Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann ausreicht für diesen enormen Erfolg. So, jetzt haben wir das mit der Kapitalismuskritik schon mal abgefrühstückt.
So.
Wir können davon ausgehen, dass das auch,
ja,
aber das ist wahrscheinlich die Intention, wie auch immer man sich das zu denken hat, der Serienmacher gewesen ist, aber ich finde.
Da muss man auch ein bisschen auf Korea gucken, wie da die Umstände sind. Das ist nochmal ein bisschen anders als unser Ideal eines Sozialstaates.
Auch die gesellschaftlichen Unterschiede in Korea sind viel extremer, viel größer als bei uns und die Privatverschuldung in Korea. Aber das wird in der Serie ja auch dann
richtig, noch thematisiert. Richtig. Und damit ist natürlich sowas auch ein Abbild, den Zuschauerinnen und Zuschauern in Korea zu sagen, guck mal, ihr spielt eigentlich dieses Spiel schon und das tötet. So, das ist jetzt erstmal nicht super deep, aber ich glaube, für koreanische Augen ist das dann auch nochmal prägnanter. Also der Vergleich oder der Hinweis, was wird hier kritisiert und dargestellt, sieht man dort wahrscheinlich nochmal ein bisschen persönlich die, bezogener. So.
Die Frage, die im Raum steht, die ich ganz interessant finde, ist, ist die Serie in Korea, aber weltweit eben so erfolgreich, weil die meisten Leute sich das ansehen und sagen, oh, das ist aber eine Dystopie, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht hinkommen. Oder und, / oder, für wie viele Menschen auf der Welt ist das eigentlich schon Realität?
Yes,
wer
ja,
spielt
ja.
das Spiel eigentlich ja, schon
richtig.
Längst?
Und die, die das gucken, da würde ich dir zustimmen, die sagen nicht, oh, da müssen wir aber aufpassen. Also das tun sicherlich auch Leute. Aber das wird nicht die Mehrheit machen. So, und dann muss ich ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen fantasielos. Wie viel mehr als eine Kombination aus dem und Gewaltporn ist es eigentlich, was da den Reiz ist? Ich weiß es
genau.
nicht.
Und ja, jetzt sind wir wieder in der Frage. Die, wir haben jetzt verschiedene Theorien in den Raum gestellt und ventiliert, aber so richtig erklären können wir das Phänomen jetzt auch nicht. Also zumindest das Erfolgsphänomen Squid Game können wir auch nicht. Weil es ist nicht besonders deep. Das hat dann auch jeder spätestens nach der zweiten Folge verstanden, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja demokratisch entscheiden, das Spiel zu beenden. Und in der zweiten Folge, die dann auch noch bezeichnenderweise den Titel Hölle trägt, gar kein Spiel stattfindet, sondern die Leute wieder in ihrem Alltag sind.
Ja, so, wow.
Der so toll ist, dass sie freiwillig wieder da zurückgehen.
Der allergrößte Teil, ne? Ja.
Aber dann, spätestens dann hat jeder Zuschauer verstanden, okay, das ist jetzt hier auch eine Gesellschaftskritik.
Würde ich auch vermuten.
So.
Ja, da brauchst du jetzt keinen höheren Bildungsabschluss für.
Ja, das wie gesagt, es ist nicht besonders originell gemacht, es ist nicht innovativ gemacht, es ist das, was diesen Reiz, diesen ästhetischen Reiz sind, diese Spielszenen. Und dann gibt es jetzt noch aus meiner Sicht, glaube ich, zwei Aspekte, auf die wir jetzt noch mal als Popcorn-Pilger genauer schauen sollen.
Ja, würde ich auch sagen.
Zum einen, weil das so ganz zentral steht in der Mitte der Serie, auch dieser ganze ideologische Überbau dieser Spielorganisatoren sich da so herumspinnt, ist ein Gleichheits- und Freiheitsbegriff, auf den wir jetzt noch mal besonders gucken sollten, Uwe.
Gleichheit würde ich sogar noch / Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit und Freiheit, das wären die beiden Begriffe, die für uns aus theologischer Sicht nicht uninteressant sind, aber eben auch vielleicht der Serie die Chance bieten, hier wertvoll zu sein. Denn sie machen was sehr deutlich, dass wir manchmal eine Schwierigkeit haben, diese Begriffe wirklich zu füllen. Und was wir damit meinen, kann unglaublich weit auseinandergehen. Alleine der Freiheitsbegriff. Da haben wir ein gewisses theologisches Verständnis und arbeiten uns ja auch gerne ab in der Theologie seit langer, langer Zeit bei der Frage zum Beispiel, wie sind wir denn im Angesicht eines Gottes, der die Welt gewollt hat und auf ein klares Ziel hinläuft, überhaupt frei? Ist das dann, haben wir dann, ist das echte Freiheit? Wie sind wir frei, wenn wir dann uns zu ihm bekennen oder nicht, wenn er am Ende sowieso alle erlöst oder so? Also wir kennen diesen Begriff. So. Und dann kommt hier noch dazu, dass zum Beispiel eine calvinistische Vorstellung der Prädestination beigetragen hat, ein Wirtschaftssystem zu prägen und damit dann auch den Freiheitsbegriff zum Beispiel in Amerika, der sich dann unterscheidet von einem humanistischen Freiheitsbegriff, wie wir ihn haben. Der sagt, es geht dabei um persönliche Entfaltung, aber das endet an der persönlichen Freiheit des jeweils anderen. So, dann gibt es aber auch einen libertären Freiheitsbegriff, der in dieser Serie dargestellt wird, der sagt, du kannst ja machen, was du willst, ja, also das zwingt dich ja keiner, so, aber das stimmt ja gar nicht, die Zwänge sind ja dann eben andere, so, nur zu sagen, ich habe die Wahl zwischen mich erschießen oder dass mir die Organe genommen werden, ist nicht die Freiheit, die wir meinen und die auch kein metaphysischer Freiheitsbegriff, also kein höherer Freiheitsbegriff ist, der auf zum Beispiel eine gedeihliche Gesellschaft hinarbeiten will. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht, beinhaltet eben auch, dass man anders mit Freiheit umgeht, als wenn ich da schon so viel Unfreiheit in Kauf nehme, Rücksicht auf meinen Nächsten zu nehmen, um dann wirklich frei zu sein.
Mein persönlicher Begriff von individueller Freiheit, um es jetzt mal überspitzt für uns zu sagen, ist zum Beispiel in der Stadt SUV zu fahren, weil ich mich dann so sicher im Straßenverkehr fühle.
Ja.
Und die anderen haben halt Pech gehabt.
Richtig.
So.
Ja.
Freiheit, Gerechtigkeit. In der Serie heißt es immer, hier sind alle gleich. Hier gelten die Regeln für alle. die Regeln sind für alle dieselben, sogar für das Personal, das da die Aufsicht führt und für die, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, für das leibliche Wohl der Spielerinnen und Spieler sorgt, was ne, die mit den Dreiecken, Vierecken und den Kreisen im Gesicht, ja. Auch für die gelten die gleichen Regeln wie für alle. Und hier ist die wahre Gleichheit. Und hier gilt, hier fangen alle sozusagen bei Null an. Und die Chancen, am Ende an das Preisgeld zu kommen, sind für alle gleich. Ja. Und beim näheren Hinschauen stellen wir fest, das ist überhaupt nicht wahr. Es haben nicht alle die gleichen, also beim Personal nicht, das ist streng hierarchisch gegliedert, ja. In Diener und in Soldaten und in Aufseher. Mhm. Und auch bei den Spielern, die zwar alle
Kreis, Dreieck, Viereck.
Ne? Ja, genau, die zwar alle durch ihre Kleidung egalitär gemacht werden sollen. Man denkt dann so ein bisschen an den chinesischen blauen Anzug. Mhm. Ja, also man sorgt dafür, dass zumindest optisch alle gleich sind. Mhm. Und man stellt aber fest, dass die Hierarchien und die gesellschaftlichen Strukturen, die man aus dem Leben von davor kennt, also der eine ist ein Arzt und hat entsprechend ein gesellschaftliches Standing, der hat auch im Spiel andere Voraussetzungen als die anderen, als mhm. der alte Mann zum Beispiel, ja. mit dem keiner spielen will. Frauen, Männer, Ungleichheit wird in mehreren Episoden thematisiert.
Allerdings.
Ja, es kommen alte Mafia-Clan-Strukturen, bilden sich oder werden wieder aufgegriffen, bilden sich sozusagen neu. Ich finde dann immer interessant, dass es auch überhaupt gar keine Solidarität unter den Leuten gibt. Also man mhm. könnte dann eben sagen, vielleicht tun wir uns mal zusammen, alle 456 ja. und guck mal, was wir hier gemeinsam reißen können. Aber nein, auch abseits der Spiele nimmt man sich das Essen weg, sorgt dafür, dass man sich nachts noch irgendwie ermeuchelt, nur um die eigenen Chancen nochmal ja. zu erhöhen. Also es gibt auch keine Solidarität unter den Teilnehmern und Teilnehmern, auch wenn das vordergründig so aussieht. Ja, und dann wird dann beim Murmelspiel doch beschissen. Und um Religion geht es auch. Das ist jetzt nicht der Hauptaspekt von dieser Serie, aber da müssen wir als Popcorn-Pilger drüber sprechen, weil das auch immer wieder das Thema ist, auf das ich gerne zurückkomme. Nämlich, für welche Folie muss das Christentum herhalten? Hier mhm. eine Form des koreanischen Christentums, ja. denn auch in Südkorea gibt es ja durchaus christliche Gemeinden.
Allerdings, man darf auch nicht vergessen, die katholische Kirche ist Bildungsführer Nummer eins in Korea. Ja. Die hat nicht den größten Anteil an der Bevölkerung, ist aber in der Gesellschaft stark integriert. Also es gibt es ja.
Und die eine Figur, die als sehr religiös dargestellt wird in der Serie, wird allerdings nur dafür verwendet und die Religiosität dafür aufgewendet, um zum Beispiel die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern zu erklären. Ja. Diese Person, die so religiös ist, betet und entwegt und ist Gott dankbar dafür, dass die anderen jetzt tot sind und ich habe wieder überlebt die Runde.
Ja.
Ja, und man denkt sich so die ganze Zeit, das ist so theologisch unterkomplex, wenn also die katholische Kirche doch Bildungsführer ist in Korea, auf was für einer Schule ist der dann? Was hatte der denn dann für Religionslehrer?
Ja, richtig. Das zum einen schlicht aber natürlich in eine auch in Industrieländern ganz beliebte Kerbe. Das ist eigentlich für die Trottel da.
Ja, und das ist ja das Thema, was ich dann wieder hatte, was wir schon in vielen Popcorn-Pilger-Episoden anhören, das Christentum in amerikanischen Serien sowieso, die sich dann eben an so einer amerikanischen Form des fundamentalistischen Christentums abarbeiten. Und hier sehen wir jetzt eine koreanische Serie, die sich an einer koreanischen Form von Christentum und Religiosität abarbeitet als Rechtfertigungskonstrukt für Idioten.
Und das ist ein guter Punkt eigentlich. Also ich muss jetzt an den Feuerbach denken, der sagt, das ist immer eine Projektionsfläche. Also Gott ist immer dann für den, der glaubt, ist Gott immer so, wie man sich selber auch irgendwie sieht, nur eben überhöht. Also der Gott des Esels ist ein Esel zum Beispiel. In diesem Fall könnte man das auf Religiosität auch übertragen. Die Religion ist auch immer Folie der Gesellschaftsideologie an sich. Also du sagtest gerade, ne, der christliche Fundamentalismus in Amerika bildet zum Beispiel auch diesen libertären Freiheitsbegriff so ab. Wir lassen uns von einer Zentralregierung nicht reinreden, denn wir sind ja fromme Christen. Und da ist dann eben die Religion die Projektionsfläche für diesen starken gesellschaftlichen Konkurrenzkampf. da ist Religion immer gut, denn Gott ist auf meiner Seite, weil ich eben in dieser Gesellschaftsideologie, in der ich lebe, der Beste bin und insofern dann auch wieder etwas sehr Calvinistisches.
Ja, aber dann nochmal die Frage, das war eben, aber jetzt keine katholische Schule.
Nein, eben, weil sich dann nicht auseinandergesetzt wurde, wie unterkomplex und eigentlich auch weit weg das von theologischen Diskursen unserer Zeit ist, sondern man sagt halt nur die Religion, da guck mal, das ist ihre Gefahr und da zeigen wir euch mal einen Trottel, für den das Opium war.
Und dann setzt es das Ganze den Hut auf, wenn am Schluss in der letzten Folge der Gewinner des Spiels mit der goldenen Kreditkarte in der Hosentasche oder vor ihm hingeworfen im Regen auf der Straße aufwacht und das Erste, was er sieht, ist dieser Street-Missionar, Straßenmissionar, der sagt, glaubt an Jesus, sonst kommt ihr alle in die Hölle. Und er kommt ja gerade aus der Hölle.
Ja, es war aber alles die Hölle, wie wir aus Folge 2 wissen. Also auch sein Leben sonst war die Hölle.
Es ist wieder eine Form von Christentum, sehr darauf beschränkt, die eigene Position, die eigene Spiritualität zu rechtfertigen, aber gesellschaftlich null Relevanz und null Strahlkraft erzeugt.
Bedient natürlich den klassischen, es ist eine Kapitalismuskritik, es bedient den klassischen marxischen Gedanken des Opiums fürs Volk. Also in so einer Gesellschaft, in der es keine Solidarität unter den hilflosen Massen, will ich mal sagen, gibt, da wo es auch aus der Tretmühle keinen Ausweg gibt, ist die Religion dann das, was die Leute dann ein bisschen beruhigen soll. Glaubt an, sonst kommt ihr in die Hölle. Ihr seid schon, Klammer auf, ihr seid schon in der Hölle, Klammer zu, aber dadurch geben wir euch so einen Strohhalm und so. So ähnlich wie dann die Hoffnung auf, ich bin aber der, der hier gewinnt. Wird die Religion hier als klassisch Marx dargestellt. In so einer Ausbeutergesellschaft ist die Religion nur das, was die Leute irgendwie so ein bisschen beruhigen soll und ablenken soll. Und natürlich ist das eine völlige Verkürzung von dem, was Religion ist oder sein kann. Ja, natürlich ist das dann da hier auch treffend dargestellt, wenn man auf diese Kapitalismuskritik hinaus will.
Denn die eigentliche Vertröstung, und das ist das, was jetzt die Hörerinnen und Hörer hier nicht sehen können, wenn der Uwe davon spricht, dass die Religion vertröstet auf das eigentlich, dann hebt er immer den Finger so hoch. Ja, dann ist er wie so ein Straßenprediger mit erhobenem Zeigefinger. Und ich stelle mir dann vor, er zeigt gerade auf das Plexiglasschwein, das an der Decke hängt, voller Geldscheine.
Yes, genau, richtig.
Das ist die Erlösung, auf die wir hin hoffen. Uwe, wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann wartet da auf uns kein Plexiglasschwein. Nee. Aber wir machen jetzt hier den Strich drunter. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagt uns das gerne. Schreibt uns bitte. Alles Weitere findet ihr auf www.popcornpilger.de. Dort findet ihr auch die Informationen, die ihr benötigt, wenn ihr regelmäßig unsere Folgen hören wollt. Wir freuen uns darüber sehr. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf iTunes ein paar Rezensionen da lasst, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit und hilft letztlich allen.
Jetzt hattest du auch deinen Finger oben.
Ja.
Alles Gute.
Ich habe mir vorgestellt, dass da oben ein Schwein hängt. Bis zum nächsten Mal. Popcornpilger sind eine Produktion von Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles Weitere auf www.popcornpilger.de.